Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Er steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 4, Vers 23 bis 31. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel, sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, manchmal redet oder handelt mir mit bester Absicht und werdet völlig zu Unrecht zur Rechenschaft gezogen für das, was wir gesagt oder gemacht haben. Ein paar Beispiele dazu. Eine Mitarbeiterin deckt in ihrer Firma Korruption und Betrug auf. Statt Anerkennung kommt sie Kündigung über und wird verklagt wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnis. Oder eine Pflegekraft sieht zugunsten der Patienten, dass es viel zu wenig Personal hat und meldet sich zu Wort, dass das gefährlich ist. Und der Arbeitgeber wirft ihre Illoyalität vor und leitet arbeitsrechtliche Schritte. Oder ein Nachbar meldet eine beobachtete Kindsmisshandlung oder auch häusliche Gewalt, die er wahrnimmt in der Wohnung nebendran. Und die Betroffenen verklagen ihn wegen angeblicher Verleumdung und setzen ihn unter Druck. Ein paar Beispiele, die uns vielleicht erahnen, wie es der Gemeinde gegangen ist oder den Apostel gegangen ist in der Apostelgeschichte, in der jungen Gemeinde in Jerusalem. Sie haben Johannes und Petrus an einem gelähmten Mann, der etwa 40 Jahre schon dort oder gelähmt war, haben sie im Namen von Jesus heilig zugesprochen. Und der Mann ist aufgesprungen, ist vollständig geheilt worden und ist so überwältigt gewesen von dem, was Gott an ihm da hat, dass er umgekumpelt ist und Gott laut gelobt hat im Tempel. Und ihr könnt euch vorstellen, alle Leute sind zusammengekommen, die haben ihn ja gesehen, wie er dort gelegen ist, kommen zusammen, umkreisen ihn, umringen die Apostel und wollen wissen, was da passiert ist. Und der Petrus und der Johannes fangen an, von Jesus zu erzählen. Von dem Namen, in dem Kraft ist, auch die tiefsten Nöte in unseren Herzen und in unserem Leben können zu heilen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, 1 bis 3. Noch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. So wie der Bericht, die Apostel, die so heilig, aber dem Gelähmten ausgesprochen haben und erlebt haben, werden ins Gefängnis gesperrt. Sie werden verhaftet und am nächsten Tag wird ihnen der Prozess gemacht. Sie werden verhört. Die führenden Priester und Schriftgelehrten verbieten den Apostel, in dem Namen von Jesus weiter zu wirken und zu reden. Und da setzt unseren Text, den wir in der Lesung gehört haben, ein. Also nach dem, was alles passiert ist, heisst es, kaum waren Petrus und Johannes frei, also wieder aus dem Gerichtssaal rausgekommen, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Jetzt kommen sie also zur Gemeinde zurück, die hat wahrscheinlich noch nicht so, sie haben einfach mitbekommen, die sind irgendwie verhaftet worden. Und jetzt berichtet sie ihnen von dieser Androhung, von dem, was sie erlebt haben. Alles sieht danach aus, als ob es mehr Ärger gibt für die Gemeinde. Sie hätten alle Grund gehabt, sich zu fürchten oder im Stress irgendwie jetzt sich zurückzuziehen oder etwas zu machen. Aber nein, es wird nicht lange beraten. Es gibt auch keinen Aufruhr und keine Empörung in der Gemeinde. Es gibt keinen Antiverfolgungsausschuss. Es gibt auch keine Evakuierungsbemühungen oder Fluchtbemühungen, also kein Flight. Ihre erste Reaktion ist nicht Angst und Aktionismus, sondern das gemeinsame Gebet. Wir lesen im Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Was für eine Ermutigung, dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus dürfen wissen, wir müssen uns in solchen bedrohlichen Situationen nicht einfach selber damit klarkommen. Jesus hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und er hat auch angekündigt, ihr werdet verfolgt werden. Man wird euch verleumden. Und darum ist sich gemeint, jetzt in dem Moment völlig einig. Wir müssen nicht diskutieren, wir müssen mit Gott reden. Und jetzt wollen wir anschauen, was das Gebet der Gemeinde, das bemerkenswerte Gebet, das sie da miteinander betet, auszeichnet. Ich möchte die drei wesentlichen Kennzeichen von diesem Gebet mit euch zusammen anschauen. Das erste ein bisschen ausführlicher, die zwei weiteren dann ein bisschen knapper. Erstens, sie anerkennen Gottes Souveränität. Zweitens, sie bittet nicht um Schutz vor Leiden, sondern um Mut und Unerschrockenheit. Und drittens, sie erwartet Gottes Wirken. Erstens also, sie anerkennen Gottes Souveränität. Und zwar in drei Phasen. Erstens, indem sie ihn anbeten. Zweitens, indem sie sein Wort proklamieren. Und drittens, indem sie die gegenwärtige Situation, wo sie drin sind, im Licht von Gottes Wort deuten. Wir wollen die drei Punkte miteinander anschauen. Erstens also, indem sie ihn anbeten. Der Fabian hat zwar schon eine schöne Gitarre, aber ich wollte sie ihm nicht dort wegnehmen, darum habe ich noch eine andere mitgenommen, als ein Symbol für Anbetung von der Gemeinde. Also, trotz der Bedrohung fängt sie mit der gemeinsamen Anbetung an. Sie lässt sich von der Realität durch die Opposition, oder sie lässt ihre Realität nicht durch die Opposition von Menschen dominieren, sondern von ihrer Freude an Jesus und von ihrem Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Sie fangen mit diesen Wort an. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Im Griechischen steht da ein kleines erstaunliches Wort für Herr, Despota. Wir denken, Despot, das kenne ich doch von niemand, aber das habe ich negativ, konnotiert. Das ist doch ein schrecklicher Herrscher, einer, der eigennützig, willkürlich, rücksichtslos über seine Untertanen herrscht, ein Despot. Aber wörtlich bedeutet der Begriff im Griechisch einfach ein absoluter Herrscher. Die Gemeinde proklamiert Gott also als absoluter Herrscher. Im Vergleich zu all diesen irdischen Herrscher, der absolute Herrscher. Das entspannt sie. Du bist der absolute Herrscher. Was müssen wir uns fürchten vor dem, was da abgeht? Hoch über allen irdischen Herrscher. Genauso ermutigte Paulus später die Gemeinde im Römerbrief, Zitat, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. So eine Gewissheit, die er zum Ausdruck bringt, er, der so viel im Gefängnis war, so viel geschlagen worden ist, so viel Verfolgung erlebt hat, nichts kann mich trennen von der Liebe von Gott. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn du weißt, dass Gott der absolute Herrscher ist über Himmel und Erde und auch über die Gemeinde und auch über dein Leben. Und dass du nicht der Willkür von Menschen oder von Umständen oder auch von Schicksalsschlägen einfach ausgeliefert bist. Und dann, nachdem sie ihn als absoluten Herrscher proklamieren, feiern sie Gott als Schöpfer, wo Himmel und Erde und das Meer und alles, was drin ist, gemacht hat. Das heisst, sie haben gehört von dieser Bedrohung und sie beschäftigen sich mit Gott. Mit dem Ursprung vom Leben, mit dem Ursprung von allem, was existiert, und sie geben ihm die Ehre. Und wir fragen uns vielleicht, warum kommen sie nicht endlich zur Sache? Hey Leute, euer Rabbi ist vor ein paar Monaten gekreuzigt worden. Eure Gemeindeleiter sind gerade vor Gericht gestanden und haben Redeverbot bekommen. Euer Glaube, eure religiöse Bewegung steht unter Beschuss. Wie könnt ihr jetzt Gott anbeten? Das ist doch überhaupt nicht authentisch. Ihr müsstet doch jetzt klagen. Ihr müsstet doch um Schutz bitten. Ihr müsstet doch irgendwie Gott sagen, dass er eingreift. Aber die Gemeinde freut sich an Gott und proklamiert in der Anbetung Gott als der absolute Herrscher und der Schöpfer vom Leben. Man könnte es auch mit dem Wort sagen, wo mal jemand so formuliert hat, sie sagen Gott nicht, wie gross ihr Problem ist, sondern sie sagen ein Problem, wie gross ihr Gott ist. Also es ist wie eine Umkehrung, wo das stattfindet. Verstehst du? Jede schmerzliche Erfahrung, sei es Ungerechtigkeit, die du erlebst, oder auch Krankheit, oder Gefahr oder Tod in deinem Umfeld, auch Verrat oder Beziehungsabbrüche, werden relativiert durch den Blick auf Gott, von dem alles Leben kommt und von dem alles erhalten wird. Die menschlichen Probleme und Bedrohungen verschwinden nicht einfach, aber sie verlieren ihre lähmende Kraft über uns, wenn wir anfangen, Gott in seiner Größe und Macht und Herrlichkeit anzubeten. Nachdem Bill Johnson, seine Frau, an Krebs verstorben ist, 2022, hat er in seiner ersten Predigt, wo er wieder vor der Gemeinde gestanden ist, Folgendes gesagt. Als Gläubige werden wir Gott in alle Ewigkeit können loben. Aber ein Opfer vom Lob können wir ihm nur auf dieser Erde bringen. Ich möchte ihm das kostbarste Geschenk bringen, das ich ihm geben kann. Freude an ihm, mitten in meinem Verlust. Mit anderen Worten, er ruft uns in Erinnerung, dass wir nur auf dieser gefallenen Erde die Gelegenheit haben, Gott mitten im Leid, mitten im Schmerz, mitten in der Ungerechtigkeit, mitten in der Bedrohung, unser Vertrauen, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Im Himmel wird es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr geben. Dort wirst du nicht mehr ein Opfer vom Lobpreis bringen, sondern eine Explosion von Lobpreis. Aber kehren wir zurück zum Gebet der Gemeinde. Zweitens, sie proklamieren ein Wort Gottes in die Situation hinein. Ich habe euch da die schöne Bibel aus dem Abenteuerland, aus der Kirche für Kinder mitgebracht. Sie proklamieren das Wort Gott. Was passiert? Der Heilige Geist erinnert in dieser Gebetsversammlung jemand von der Gemeinde an das Wort aus dem Psalm 2. Der David hat doch damals gebetet und dann spricht er das aus über die aktuelle Situation. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, und jetzt kommt Psalm 2, Zitat, warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus, seinen Gesalbten. Das steht dort wörtlich. Es ist so kraftvoll, weil wir im gemeinsamen Gebet Gottes Wort in die Situation könnt innen sprechen und innen beten. Ich erlebe das oft auch in meinem persönlichen Gebet. Wenn ich ein Bibelwort im Gebet ausspreche und wiederhole und manchmal auch wie durchkäue, durchbuchstabiere, das Bibelwort mit meiner Situation in Berührung kommt, dass ein unglaubliches Vertrauen wächst wieder in meinem Herz und eine Freude an Gott und eine Zuversicht, dass er eine Antwort wird geben auf die Situation, wo ich drin stand. So wird auch gemeint, durch die prophetischen Worte neu von Glauben und Zuversicht erfasst, weil sie erkennen, dass die gegenwärtige Opposition, dass ihre Gemeindeleiter verhaftet worden sind, eigentlich schon vorausgesagt worden ist. Sie sind gar nicht überrascht. Sie merken, hey Gott, du hast uns ja das gesagt, das steht ja in deinem Wort. Und dann kommt als drittes die Anwendung auf ihre konkrete Situation. Nein, es ist jetzt nicht die Basler Zeitung über die Niederlage der Schweizer in der WM. Es ist einfach Aktualität. Es steht jetzt für Aktualitätsbezug. Eine Zeitung für den Aktualitätsbezug. Also, sie bringen die Prophetie aus dem Wort Gottes in die Aktualität von ihrer Tagessituation hinein. Und sie sagen, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Das passiert genau jetzt da, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den Heiden und den Stämmen Israels. Ich finde es recht erstaunlich, wie sie eigentlich in dem Gebet alle dominierende Macht nennen. Die politisch-jüdische Herrschaft, da steht der Herodes dafür, die römische Herrschaft, Pontius Pilatus, und dann alle heidnischen Nationen und ganz Israel. Alle haben sich gegen Jesus versammelt. Sogar Israel, das auserwählte Volk, für den Jesus, für sie ist ja Jesus als erstes gekommen, als Messias. Und wenn wir jetzt denken, hätten wir nie gemacht, muss ich euch sagen, doch, machen wir ständig. Auch wir alle, die da zuhören, sind kein bisschen besser. Auch wir haben immer wieder so viel gegen die Botschaft von Jesus. Da ist noch so viel eigenes Wille und Ringen nach Ehre, nach Anerkennung von Menschen, sogar von Gott. Wir meinen, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Bibel lesen oder noch ein bisschen mehr beten oder noch ein bisschen mehr dienen oder noch ein bisschen moralischer leben, um Gottes Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Dass er zufrieden ist mit uns. Dass wir uns noch mehr bemühen, damit wir auch seine Zuwendung verdienen. Ja, es gibt neben der gottverlassenen Feindschaft gegen das Evangelium und gegen Jesus auch die fromme Feindschaft gegen das Evangelium und gegen Jesus. Die fromme Feindschaft von der Selbsterlösung. Ich kann doch selber etwas beitragen, wo wir nicht bereit sind, das Geschenk von der Gnade aus der Hand von Christus, unserem Erlöser, einfach dankbar anzunehmen und uns dadurch zu transformieren lassen. Kommen wir mal zurück zu unserem Vers. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Wir haben mit der Kleingruppe diese Woche mit unserer Connect Group über den Text auch austauscht und dann hat jemand gesagt, warum steht da Knecht Jesus? Der heilige Knecht, das ist doch der Sohn von Gott. Warum steht da Knecht? Im Griechischen steht da Paida und das bedeutet, ist lustig, es bedeutet zwei Sachen. Es bedeutet Knecht, Diener und es kann aber auch Sohn, Kind vom Haus bedeuten. Ja, Jesus ist der Sohn von Gott, aber im Werk der Erlösung, wo er sich an deiner und an meiner Stelle hat gefangen lassen, auspeitschen lassen, kreuzigen lassen, da handelt er als Knecht Gottes, wie sie in den Gottesknechtsliedern im Jesaja beschrieben wird. Als Knecht Gottes, da trägt er an deiner und an meiner Stelle die Verfehlungen, die Konsequenzen für unsere Schuld ans Kreuz. Da ist er sogar zum Knecht für uns geworden. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben. Knecht Gottes. Und dann ertönt der Siegesschrei vom Kreuz am Schluss von seinem Dienst, wo er ruft, es ist vollbracht. Der Fluch von der Sünde ist gebrochen. Ihr seid frei. 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 Halleluja. Durchs Blut von Jesus Christus. Es ist vollbracht. Ihr könnt leben. Ihr könnt feiern. Ihr könnt euch an Gott erfreuen. Auch mitten im Druck von den Leiden und Herausforderungen vom Alltag. Es ist vollbracht für dich und für mich. Und nachdem sie also Gott angebetet haben, sein Wort proklamiert haben und ihre gegenwärtige Situation ins Licht von Gottes Wort hineingestellt haben und deutet haben, jetzt erst bringen sie ihre Not im Gebet vor Gott. Sie verharmlosen nicht ihre Not, sie bringen sie. Aber erst jetzt, wo sie eine neue Perspektive nochmal miteinander errungen haben. Sie bittet nicht um Schutz vor Leiden, sondern um Mut und Unerschrockenheit. Und nun, sieh an ihre Drohungen. Ja, die Drohungen sind real und die machen uns Angst. Die haben auch der Gemeinde damals Angst gemacht. Sie haben sich verschlossen gehabt aus Furcht vor den Juden nach der Himmelfahrt von Jesus. Aber die Gläubigen diktieren jetzt Gott nicht aus dieser Angst heraus, was er machen müsste. Sie legen es ihm einfach an. Sieh an, Gott, schau auf die Bedrohung. Schau, was passiert. Das ist alles, was sie sagen. Wir befehlen es dir an. Wenn es du siehst, wirst du dich darum kümmern, auf eine angemessene Art. Und dann betet sie, gib deinen Knechten dein Wort unerschrocken und frei herauszureden. Ihres Gebet ist nicht, oh, jetzt Herr, schau an ihres Drohen und verschreck sie. Sondern, schau an ihres Drohen und belebe uns. Gib uns Kraft, gib uns Mut. Sie betet nicht, Herr, gib uns eine gute Gelegenheit, dass wir irgendwie unsere Arbeit hier in Jerusalem verlassen können und in Sicherheit uns bringen können. Sondern sie sagen, Herr, gib uns Gnade, dass wir mitten in dieser Herausforderung unsere Arbeit zu Ende bringen und uns nicht fürchten. Und dann nehmen sie Bezug auf das, was passiert ist. Drittens, sie erwartet weiter Gottes Wirken. Sie betet, sieh an ihre Drohungen und dann, indem du Gott deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Gemeinde knüpft an die Heilung vom Gelähmten, wo sie erlebt haben, an das gewaltige Wunder von Gott, wo die Leute zum Staunen gebracht haben, hat und wo der Apostel eine Plattform gegeben hat, um Jesus zu verkünden, um über den Grund von dieser Heilung zu reden. Vor dem Volk und auch vor den Politikern. Die Erfahrung hat ihnen gezeigt, Gott, wenn du deine Hand ausstreckst, wenn du sichtbar an Menschen wirkst, wenn sie geheilt werden an Körper, an Seele und an Geist, indem sie aus der Dunkelheit ins Licht kommen, indem sie aus dem inneren Gefängnis in ein Leben in Freiheit finden, dann können wir reden von dem, was du da hast. Dann können wir bezeugen, wie du gehandelt hast, an unseren Geschwistern, an unseren Brüdern und Schwestern oder an mir selber. Drum betet sie, streck deine Hand aus, Gott. Handle du, dass etwas sichtbar wird von deiner Gegenwart. Zeichen, Wunder, Heilige. Das Gebet von dieser ersten Jerusalemer Gemeinde zeigt, dass es Gott gefällt, wenn wir mehr von ihm erwarten. Verstehst du, wenn eine Person in deinem Umfeld von einer bedrohlichen Krankheit geheilt worden ist? Wenn eine Operation gelungen ist und ein Benni wieder da ist und jetzt heute Morgen der Matthias Dürr wieder da steht nach einer Operation, dann freuen wir uns mit euch, dass Gott euch wieder neue Chancen, neues Leben gegeben hat. Und dann macht uns das Mut, für mehr Heilungen, für mehr Wiederherstellungen auch zu beten. Wenn eine Person von einem Töpfunfall vor einem Jahr, wie der Michi Leuenberger, Wiederherstellung erlebt, macht uns das Mut, Gott zu bitten, dass noch mehr verunfallte Menschen berührt werden und geheilt werden. Auch wenn wir wissen, dass es nicht bei allen so wird sein. Es ermutigt uns, für weitere Heilungen zu beten. Wenn eine kaputte Ehe wiederhergestellt wird, ein paar von euch haben das erlebt. Ermutigt uns das, auch für Menschen, für Ehepaare, die jetzt in einer Krise sind, zu beten, dass Gott Wiederherstellung schenkt, dass Wunder von der Versöhnung passieren darf. Ja, Gott, streck du deine Hand aus, dass noch mehr heilige Zeichen und Wunder passieren durch den Namen von deinem heiligen Knecht Jesus. Und wo sie fertig gebetet haben, heisst es, da bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren. Die ganze Gemeinde wird erschüttert. Die ganze Gemeinde erlebt eine Erschütterung nach dem Gebet. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gefürchtet haben. Also wenn du in einem Erdbeben drin bist, du verschreckst es erst einmal. Und ich glaube, es war ein guter, gesunder, heiliger Schreck gewesen. Es hat eine Ehrfurcht vor Gott in ihnen geweckt. Und dann passiert in dieser Erschütterung, nachdem sie vor Gott gestanden sind in der Anbetung, sein Wort in die aktuelle Situation ihnen proklamiert haben, sich eins gemacht haben im Gebet, passiert auch eine göttliche Ausrüstung. Nicht nur Erschütterung, sondern auch Ausrüstung. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes unerschrocken und frei heraus. Verstehen Sie, sie haben sich nicht einfach ein bisschen mehr angestrengt, nette Nachbarn zu sein. Sie haben auch nicht sich unter Druck gefühlt, über den Glauben an Jesus müssen zu reden. Oder jemanden müssen zum Alpha-Life-Kurs einzuladen. Nein, sie sind beschenkt worden. Sie sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Nicht nur mit Apostel. Nicht nur mit Pfarrer und Prediger. Nicht nur mit Kleingruppenleiter und die vom Gebetsteam. Nicht nur mit Worshipleiter. Alle sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, und sie redeten Gottes Wort unerschrocken frei heraus. Sie haben plötzlich Freude bekommen, weil Gott ihr Herz gefüllt hat. Freude bekommen, mit dem Nachbar über den Glauben zu reden. Freude bekommen, mit dem Arbeitskollegin über den Glauben zu reden. Freude bekommen, mit der Familie frei raus über den Glauben zu reden. Das will der Heilige Geist in uns bewirken, in diesen Tagen, wenn wir gemeinsam auf Jesus schauen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir sein Wort proklamieren in unsere Situation hinein und wenn wir im Gebet für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaften, für unsere Familie miteinander vor Gott einstehen. Und ganz egal, wie dein Widerstand aussieht, ganz egal, wie deine Bedrohung, vielleicht, die du erlebst, aussieht, wir wollen miteinander beten, so wie sie gebetet haben. Und ich lade euch ein, das miteinander jetzt mit mir zu beten. Oder zu lesen wenigstens. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Amen.